Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, im Nachrichtenstudio begrüßt Sie heute Kerstin Jakubik.
Nachrichten.
Verhandlungen zur Festigung der Regierungsmehrheit dauern an. Ministerpräsident Fico kritisiert Teilnahme von EU-Vertretern am Pariser Gipfel. Analysten erwarten Ausfall von Staatseinnahmen. Die Chefs der slowakischen Koalitionsparteien haben am Montag Verhandlungen zur Klärung der Probleme in der Regierungskoalition geführt. Ministerpräsident Robert Fico hatte den Partnern von Hlas SD und SNS ein Ultimatum gestellt, die Situation um diejenigen Abgeordneten zu klären, die aus ihren Parteien ausgetreten sind. Ziel ist dabei, wieder eine stabile Regierungsmehrheit im Parlament sicherzustellen. Andernfalls würde Fico selbst dem Staatspräsidenten Peter Pellegrini seine Vorschläge für personelle Veränderungen im Kabinett unterbreiten. Die Koalitionspartei Hlas SD werde ihrem Chef Matuš Čutaj Eštok zufolge alles dafür tun, damit die aktuelle Regierung hält. Er argumentierte damit, dass die Opposition nicht an die Macht kommen darf. Die wolle nämlich mehrere Maßnahmen zur Unterstützung der Schwächsten aufheben. Auch SNS-Chef Andrej Danko deklarierte absolute Unterstützung für die Regierung und bot alle Positionen der SNS, einschließlich Ministerien und anderen Nominierungen, an. Ergebnisse dieser Verhandlungen sind noch nicht bekannt. Die Gespräche werden auch heute fortgesetzt. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat am Montag mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, telefoniert. Fico fragte Costa insbesondere nach den Umständen des gestrigen Treffens von Vertretern der Europäischen Union und einigen Staats- und Regierungschefs in Paris. Dieses informelle Treffen wurde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron einberufen und Einladungen gingen nur an ausgewählte europäische Staaten. Zudem waren auch Costa, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte anwesend. Fico erkundigte sich daher, warum Costa als oberster EU-Repräsentant an einem Treffen teilnimmt, das sich mit der Beteiligung fremder Streitkräfte auf dem Gebiet der Ukraine als Sicherheitsgarantie für die Ukraine nach Beendigung des militärischen Konflikts und der Ablehnung ihrer NATO-Mitgliedschaft befassen soll. Der slowakische Ministerpräsident betrachtet die Teilnahme der obersten EU-Vertreter an einem solchen Treffen ohne jegliches Mandat als ein Ereignis, das nicht zum Vertrauen im Inneren der EU beiträgt. Der Ausfall bei den Staatseinnahmen erreicht dieses Jahr etwa 370 Millionen Euro und im kommenden Jahr rund 87 Millionen Euro. Das gab das slowakische Finanzministerium in der neuesten Prognose zu den Einnahmen und Ausgaben des Staats bekannt. Grund für diese Entwicklung seien eine schlechtere Wirtschaftsentwicklung im Ausland, ein langsameres Wachstum des Verbrauchs sowie auch die geringere Ertragsfähigkeit der Unternehmen. Andererseits dämpft die erwartete niedrigere Inflation, die auch durch die Deckelung der Energiepreise der Regierung gedrückt wurde, das Ausgabenwachstum. Die Analysten des Instituts für Finanzpolitik sagen deshalb geringere Haushaltseinnahmen voraus als noch bei ihrer Novemberprognose. Es handelt sich dabei um einen erwarteten Schritt, mit dem das slowakische Finanzministerium auf das sich verschlechternde makroökonomische Klima in der Europäischen Union und die wachsende globale Unsicherheit reagiert. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die Slowakei kann ihre Ausgaben für die Verteidigung um 0,2% des Bruttoinlandsprodukts jährlich erhöhen. Das sei nach Ansicht des Rats für Haushaltsverantwortung real. Aktuell erreichen die Ausgaben 2%. Nach Ansicht des slowakischen Staatspräsidenten Peter Pellegrini wird es schwer werden, zwischen den Verbündeten einen Konsensus zu finden. Man müsse seinen Worten zufolge die Bedürfnisse der Streitkräfte in den einzelnen Staaten berücksichtigen und nicht nur Prozentsätze. In der Vergangenheit hatte die Slowakei im Schnitt etwas über 1% des Bruttoinlandsprodukts für ihre Verteidigung ausgegeben. Aktuell sind es 2% des BIP, also rund 2,71 Milliarden Euro. Das Mitglied des Rats für Haushaltsverantwortung, Martin Schuster, erklärt, vielleicht sollten wir wirklich mehr als die 2% ausgeben, die als Standard gelten, wenn man bedenkt, dass wir mindestens 2 Jahrzehnte lang das Militär unterfinanziert haben, um mindestens das zurückzuzahlen, was wir ihm für die Vergangenheit schulden. Ich kann mir also vorstellen, dass es deutlich mehr als 2% sein werden, aber 5% kann ich mir nur schwer vorstellen. Von 5% hatte dabei kürzlich der US-Präsident gesprochen, dessen Meinung nach sich das alle NATO-Mitgliedstaaten erlauben können. Das slowakische Staatsoberhaupt behauptet, dass sich alle Verbündeten an der Debatte darum, wie hoch die Ausgaben sein sollen, in welchem Tempo man sie erhöhen sollte und in welchem Zeitraum, beteiligen sollten. Dem Rat für Haushaltsverantwortung erscheint eine schrittweise Ausgabenerhöhung von 0,2% jährlich realistisch. Dies liege auch im Rahmen der Verwaltungs- und Personalkapazitäten der Streitkräfte. Präsident Pellegrini will dieses Thema auch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte erörtern, der die Slowakei am Donnerstag besucht. Sollte es zu einer Aufstockung der Verteidigungsausgaben des Landes kommen, dann sei laut Pellegrini auch eine Änderung der Fiskalpolitik seitens der EU notwendig. Für höhere Ausgaben müssten die Mitgliedstaaten dann eine Ausnahmeregelung bekommen, damit sie auch die Schuldenlimits überschreiten können, ohne dafür sanktioniert zu werden. Über eine solche Änderung der Haushaltslimits hätten auch schon der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen gesprochen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute erörtern wir die Lebensbedingungen der Kinder aus sozial ausgegrenzten Gemeinschaften und die Einhaltung der Schulpflicht in einigen ostslowakischen Dörfern. Und dann stellen wir Ihnen einen Gefäßchirurgen vor, der sich auch in einigen weltberühmten Fußballstadien einen Namen gemacht hat. Auf den guten Ton achtet heute die Tonmeisterin Eva Medjelska und durch die Sendung begleitet sie Marika Antašová.
Radio Slowakei International.
In Dörfern mit marginalisierten Roma-Gemeinschaften gibt es Defizite bei Bildung, Gesundheitsversorgung und grundlegender Infrastruktur. Diese gefährden die menschenwürdigen Lebensbedingungen und die Grundrechte der Kinder. Dies zeigte ein Monitoring, das im vergangenen Jahr vom Büro des Kinderbeauftragten durchgeführt wurde. Demnach verfügen nur 4 der 10 überwachten ostslowakischen Gemeinden über eine Wasserleitung und mehr als 4000 Kinder haben nicht einmal eine warme Mahlzeit pro Tag. Gleichzeitig stellte man eine hohe Zahl von Infektionskrankheiten und eine alarmierende Schwangerschaftsrate bei Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren fest. Das Büro des Kinderbeauftragten appelliert daher an alle zuständigen Institutionen, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Situation zu verbessern. STWR-Redakteur Lukáš Mano hat bei der Fachberaterin des Kinderbeauftragten Svetlana Pavlovičová nachgefragt. Das Büro des Kinderbeauftragten hat sich in den ausgewählten Gemeinden mit einem hohen Anteil an marginalisierten Roma-Gemeinschaften, insbesondere auf den Zugang zu Trinkwasser und Bildung, konzentriert. Die Ergebnisse des Monitorings wurden in die Bereiche Bildung, Gesundheit, Umwelt und Soziales aufgeschlüsselt, die in die Zuständigkeit der jeweiligen Ministerien fallen. Die Ergebnisse in jedem Bereich zeigen, dass diese Gemeinschaft immer tiefer in die Armut abrutscht, sagte die Fachberaterin des Kinderbeauftragten Svetlana Pavlovičová.
Im Bildungsbereich haben wir uns mit der Schulpflicht und dem Zugang zur Verpflegung sowie mit dem Kinderhort an Grundschulen befasst. Am Monitoring waren knapp 6.200 Kinder beteiligt, die insgesamt mehr als 1.360.000 Schulstunden versäumt hatten. Im Durchschnitt sind das 220 Stunden pro Kind. Dabei muss man bedenken, das Schuljahr dauert 10 Monate, wobei ein Monat davon auf die Oster-, Winter- und Frühjahrsferien entfällt. Hinzu kommen noch einige Feiertage. Diese Kinder gehen also tatsächlich 7 Monate zur Schule. Das ist sehr wenig. In unseren Gesprächen mit Lehrern, Schulleitern und Sozialarbeitern haben wir erfahren, dass das Schwänzen der Kinder oft von ihren Erziehungsberechtigten unterstützt wird, was sehr traurig ist. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Es kommt zum Beispiel vor, dass die Kinder in der kalten Jahreszeit keine angemessenen Schuhe und Kleidung haben. Es ist nicht gut, dass die Vorschulbildung nicht obligatorisch ist. Die Kinder aus diesen Gemeinschaften gehen so nicht in den Kindergarten. Und wenn sie dann in die Grundschule kommen, erfahren sie ihre ersten Misserfolge und geraten in einen Teufelskreis.
Svetlana Pavlovičová bezeichnet das Umfeld, in dem viele Kinder in den ausgewählten Dörfern leben, insgesamt als menschenunwürdig.
Wir haben oft gesehen, dass Kinder in diesen ausgeschlossenen Gemeinschaften halb nackt und barfuß herumliefen. Der Zugang zu Trinkwasser erfolgte über einen Wasserspender, dessen unmittelbare Umgebung voller Müll, Fäkalien und Abwässer war. Die Kinder leben also nicht in einer sicheren Umgebung. Infolgedessen kommt es zu einem vermehrten Auftreten von Hepatitis und anderen Infektionskrankheiten, die letztendlich auch unser Gesundheitssystem belasten. Es gibt also einen unglaublichen Bedarf an Prävention, zumindest an Hygiene, denn Hepatitis gilt ja als Krankheit der schmutzigen Hände.
Leichter Drogenkonsum und Rauchen waren in den beobachteten Gemeinden ebenfalls häufig anzutreffen. Man sah auch, dass viele Grundschüler bereits Eltern sind. In jeder Grundschule stießen wir auf das Problem, dass 14- oder 15-jährige Mädchen schwanger waren, sagt Svetlana Pavlovičová.
Sie sind noch nicht bereit für das Leben, dafür in diesem Alter Mutter zu werden, Verantwortung zu tragen und für ein Kind zu sorgen. Es stellt sich auch die Frage nach der Sicherheit der schwangeren Schülerinnen im schulischen Umfeld. Die Schulleiter müssen für deren Sicherheit sorgen, verfügen aber nicht über die geeigneten Mittel dafür. Diese jungen Mütter müssen die Möglichkeit haben, sich zu bilden. Gleichzeitig müssen sie Erziehungskompetenzen erwerben. In Gemeinschaften, in denen kirchliche Organisationen aktiv sind, werden die jungen Mütter verantwortungsbewusster. Aber das ist keine Systemmaßnahme. Wir müssen systemische Maßnahmen ergreifen. Die Schulpflicht muss eingehalten werden. Heute wird knapp die Hälfte der 220 versäumten Stunden pro Schüler von den Eltern entschuldigt. Da stellen wir uns die Fragen, können die Eltern den Gesundheitszustand ihres Kindes richtig einschätzen? Hindern tatsächlich die gesundheitlichen Gründe das Kind daran, am Unterricht teilzunehmen? In Gesprächen mit den Mitgliedern dieser Gemeinschaft fällt auf, dass sie der Bildung nicht den gebührenden Stellenwert einräumen. Von jungen Frauen, Mädchen wird erwartet, dass sie Mütter werden. Man sieht das als ihre Erfüllung im Leben an und nimmt keine Rücksicht darauf, ob sie einen Platz zum Wohnen haben oder sich um das Kind kümmern können.
Die Probleme in den beobachteten Dörfern traten nicht erst vor 1 oder 2 Jahren auf, sondern bestehen seit vielleicht 30 Jahren, erklärt die Expertin. Daher gebe es mehrere Generationen, die sich nicht bilden und nicht arbeiten gehen.
Der Ausweg ist Bildung. Die Kinder brauchen ein anregendes Umfeld und in ihrem Alter, in dieser Gemeinschaft, können sie das anregende Umfeld nur in der Schule oder im Schulhort finden. Dort sollten wir mit diesen Kindern auf individueller Basis arbeiten. Hierbei möchte ich mich bei allen bedanken, die eine Menge Arbeit für diese Kinder leisten und sie ersuchen, nicht nachzulassen. Wir müssen alle, die mitmachen, zusammenbringen und einen gemeinsamen Ansatz verfolgen, um diese Gemeinschaft voranzubringen. Die Grundlage ist eine voll funktionierende Familie, auf die das Kind zählen kann. Ein großes Problem stellen auch Wohnräume dar. Die Kinder leben häufig in einem Raum mit 9 anderen Personen zusammen. Darunter sind Erwachsene, Kleinkinder sowie ihre älteren Geschwister. Kinder nehmen das Verhalten der Personen in ihrem Umfeld sehr empfindlich wahr. Manchmal fehlt ihnen ein positives Rollenmodell, ein positives Vorbild. Wir müssen bewirken, dass diese Kinder auch eine andere, bessere Zukunft sehen, dass sie sich für ein Studium interessieren und sich höhere Ziele setzen.
Empfehlungen, die die Situation für Kinder verbessern könnten, wurden auf einem Arbeitstreffen in der ostslowakischen Gemeinde Veľká Lomnica formuliert. Unter Beteiligung von 5 Ministern konzentrierte man sich dort vor allem auf den sozialen Bereich. Svetlana Pavlovičová nennt 2 konkrete Themen.
Wenn ein Kind in die erste Klasse der Grundschule kommt, erhalten seine Eltern eine höhere Leistung, um es auf die Schule vorzubereiten und mit Schulsachen auszustatten. Trotzdem kommen die Kinder aus diesen Gemeinschaften ohne Schulsachen zur Schule. Einer der Vorschläge ist also, diese Leistung direkt an die jeweilige Grundschule zu zahlen, die das Kind besuchen wird, damit die dann das Kind vollständig ausstatten kann. Ein sehr wichtiges Thema ist auch die Verfügbarkeit einer warmen Mahlzeit am Tag. Hierbei geht es nicht nur um warmes Essen, sondern auch um das Essverhalten. Die Kinder wissen nicht, was ein tiefer Teller und was ein flacher Teller ist und haben auch nicht die richtigen Essgewohnheiten. Das spiegelt sich natürlich in ihrer Gesundheit wider.
Auf dem Treffen in Veľká Lomnica wurde vereinbart, dass jedes Ressort seinen Vertreter für eine Arbeitsgruppe nominiert. Ihre ersten Ergebnisse werden für Mitte des Jahres erwartet. Die Fachberaterin des Kinderbeauftragten glaubt, dass dann gezielte Vorschläge zur Verbesserung der Situation vorgelegt werden. Wie sie aber hinzufügt, wird sich die Lage nicht innerhalb von einem oder 2 Jahren ändern. Es handle sich um einen langfristigen Prozess, den man richtig in Angriff nehmen muss. Ziel sei es in erster Linie, die Einhaltung der Schulpflicht zu stärken, damit die Kinder so lange wie möglich in einem schulischen Umfeld bleiben. Gleichzeitig verweist die Fachberaterin auf gute Beispiele in einigen Gemeinden. Dabei hebt sie vor allem eine funktionierende Kommunikation zwischen dem Grundschuldirektor, den Mitarbeitern des Gemeindezentrums, den Gemeindevertretern und den Mitarbeitern des Arbeitsamtes hervor. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir mit unserem weiteren Programm fortfahren, machen wir eine kurze Pause mit Beata Dubasová. Sie singt das Lied Museumstrat, Museum der Verluste.
A odchádza s tmou.
Radio Slowakei International.
Roman Sliško ist Gefäßchirurg und Chefarzt in der Abteilung für Gefäßchirurgie im St. Kyrill und Method Krankenhaus in Bratislava. Er arbeitet auf dem Gebiet der invasiven Angiologie und gefäßchirurgischen Eingriffe. Was man sich darunter vorstellen muss, fragte ihn die Moderatorin des slowakischen Rundfunks, Kata Martinková. Die Gefäßchirurgie hat sich entwickelt, sagte Roman Sliško zu Beginn.
Najprv sa robili len operačné techniky, operačné metódy. To bola tá klasická angiochirurgia.
Zunächst wurden nur operative Techniken und Methoden angewandt. Das war die klassische Gefäßchirurgie. Später, ungefähr ab den 1970er Jahren, entwickelten sich die sogenannten endovaskulären, das heißt minimalinvasiven Techniken. So wird durch ein Nadelloch ein Draht und ein Katheter mit einem kleinen Ballon in die Arterie eingeführt, um eine verengte Stelle auszudehnen. Das ist mein Fach. Ich habe am häufigsten mit Atherosklerose der Arterien zu tun, insbesondere der unteren Extremitäten. Dann folgt die Atherosklerose der Halsschlagadern, die Schlaganfälle verursacht, und sehr oft auch die Atherosklerose der Aorta, die zu Aneurysmen führt. Ich habe das nun sehr vereinfacht gesagt. Und natürlich befassen wir uns auch mit Venenchirurgie. Darunter versteht man gewöhnlich eine Operation von Krampfadern, aber das ist nur das Grundlegendste, das Einfachste, was die Gefäßchirurgen im Grunde machen.
Roman Sliško studierte an der Medizinischen Fakultät der Comenius-Universität. Erfahrungen sammelte er sowohl im In- als auch im Ausland. Er absolvierte Praktika in Belgien, den Niederlanden sowie in Deutschland. Geprägt wurde er auch von seinem Vater, einem Gynäkologen und Fußballschiedsrichter. Wie er sagt, begann er bereits mit 6 Jahren Fußball zu spielen. Er trat für Schüler- und Jugendmannschaften in der südslowakischen Stadt Šala an. Nachdem er zur Universität gegangen war, behauptete er sich eine Zeit lang in Bratislava in der 3. Liga. Denn es war ziemlich schwierig, ernsthaften Fußball, also die 2. oder die 1. Liga, mit dem Medizinstudium zu vereinen. Als er 18 Jahre alt war, fragte ihn sein Vater, ob er sich als Schiedsrichter versuchen will. Er denkt nicht, dass die Gefäßchirurgie und das Schiedsrichterwesen etwas gemeinsam hätten, sie ergänzten sich aber für ihn sehr gut, sagt Roman Sliško.
Der Stress eines Arztes wurde durch den Stress eines Schiedsrichters ersetzt. Und die beiden haben sich dann gegenseitig ausgeblendet. So haben mich meine Kollegen oft beneidet, wenn ich für 3 Tage ins Ausland gefahren bin. Sie waren im Krankenhaus, hatten nur Nachtdienste und es war sehr anstrengend. Ich habe eine Pause von der Arbeit gemacht. Auf der anderen Seite war es sehr stressig, weil es zum Beispiel in der Champions League um viel Geld und viel Erfahrungen ging. Aber es hat mich stets mit Energie aufgeladen.
Als Fußballschiedsrichter war Roman Sliško unter anderem in der Champions League sowie bei den Welt- und den Europameisterschaften im Einsatz. Es war aber nicht einfach, auf den Rasen der weltberühmten Stadien zu gelangen.
Zunächst einmal muss man sehr belastbar sein, um weiter nach oben zu kommen, wo schon ein gewisses Maß an sozialem und kulturellem Niveau herrscht. Der Weg auf dem Richtertreppchen nach oben ist schwierig und schmerzhaft. Man muss Durchhaltevermögen haben und gut in Form sein. Wenn man dann auf eine nationale Ebene kommt und noch weiter in den internationalen Bereich vordringen will, muss man auch die sprachliche Ausrüstung haben. Die Schiedsrichtergremien achten ebenso auf ein gewisses Maß an Intelligenz und Ausdrucksvermögen, denn damit hängt alles eng zusammen. Es war also ein langer Weg, aber am Ende voller Freude.
In seinem Fußballleben gab es viele schöne Momente, die ihm in Erinnerung geblieben sind.
Ich hatte das Glück, in einer Ära des totalen englischen Fußballs an der Spitze zu stehen. Als Manchester, Chelsea und ähnliche Mannschaften um den Sieg in der Champions League gekämpft haben. Es ist fast unglaublich, dass ich beim ersten Nationalmannschaftsspiel von Wayne Rooney sowie von Harry Kane dabei war. All die Spiele in Manchester waren unglaubliche Erlebnisse. Zum Beispiel als Manchester United den AS Rom mit 7:1 besiegte, kam der Trainer von Rom, Spalletti, in unsere Kabine, setzte sich zu uns und diskutierte, so sympathisch erschöpft.
Und was war für ihn das beste Spiel, das er gepfiffen hat?
An erster Stelle sollte wohl das Champions League-Finale stehen. Wie ich bereits erwähnt habe, waren die englischen Mannschaften unser Schicksal und in jenem Finale trafen Manchester United und Chelsea aufeinander. Es war aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht meine beste Partie, denn man spielte im Mai in Moskau und da wurde es kalt. Es waren etwa 10 Grad über Null, es wehte ein kalter Nordwind und es regnete das ganze Spiel über. Es kann also nicht die Rede von schönem Fußball sein. Es hätte mein größtes Erlebnis sein sollen, war es letztendlich auch, aber nur wegen des erreichten Erfolgs und der Medaille, die man am Ende bekam. Ein schönes Erlebnis war hingegen das Finale des Konföderationenpokals 2005 in Frankfurt am Main, als Brasilien mit 4:1 Argentinien besiegte. Es waren alle argentinischen und brasilianischen Stars mit dabei, rund 70.000 Zuschauer und es herrschte dort eine tolle Atmosphäre. Alles war perfekt.
Von seiner Karriere als Fußballschiedsrichter zog sich Roman Sliško schließlich 2018 zurück.
Ich denke, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Die UEFA und die FIFA haben zunächst die Altersgrenzen für Schiedsrichter eingeführt. Da aber heutzutage alle das Recht haben, sich über alles Mögliche zu beschweren, haben sie dann die Altersgrenzen als diskriminierend abgeschafft. Ich bin der Meinung, dass das Limit von 45 Jahren sehr vernünftig und richtig gesetzt wurde. Ich habe es respektiert und denke, dass es eine richtige Entscheidung war, aufzuhören. Man ist ja nicht mehr der Jüngste und hat natürlich schon irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Ich habe im Fußball alles erlebt, was ich wollte und wovon ich geträumt habe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Eva Medelska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon danken Ihnen fürs Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Na vysokom brale, tam na konci lesa, stretneme sa spolu, spolu stretneme sa. Ukážem ti stromy, stromy našich dedov, a potom ti poviem, prečo som tu s tebou. Tam, kde lipy rastú, majú ľudia úspev široký. Chlapi skáču cez hone, devy sa držia za boky. Tam, kde končí cesta, na úbetí hory, rastie stromček, ktorý všetky rany zhojí. Má korunu v nebi, má voňavé kvety, nájde ju aj slepý, slepý.
po pamäti.